ARD.
Medaglia d'argento per la Germania.
Axel Jung!
Die deutschen Skeleton-Männer holen Silber und Bronze. Die Deutschen im Eiskanal, das ist weiter ein Selbstläufer. Das dachte man auch beim Eiskunstlauf. Der Superstar Ilja Malinin erlebte allerdings ein absolutes Drama. Und es gab tatsächlich einen Überraschungssieger. Ja, die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina. Die haben weiterhin eine ganze Menge zu bieten. Und wir gehen rein.
Der Sportschau-Olympia-Podcast mit Alex Schlüter.
Exakt, so ist es. Hallo, ich bin Alex Schlüter. Ihr hört den Sportschau-Olympia-Podcast. Jeden Morgen die wichtigsten Olympiamomente für euch. Und wir starten mit der wichtigsten Entscheidung aus deutscher Sicht. Der Eiskanal von Cortina, er bleibt in deutscher Hand. Also zumindest gibt es eine ganze Menge Edelmetall, wenn im Eiskanal gerodelt oder eben auch, wie sagt man das eigentlich, skeletoniert wird. Die Männer waren dran und es gab Silber für Axel Jung, trotz eines etwas wackeligen letzten Laufs. Wir hören mal rein.
Oh, er muss korrigieren nach dem Start. Hatte die Füße kurz hinten unten, hat das ausgependelt. Und bitteschön sauber bleiben. Geschwindigkeit nicht ganz hoch wie bei Grotier. Rein ins Ziel. Wieder mindestens Silber für Axel Jung, den 34-Jährigen.
Ja, Silber wurde es für Axel Jung, wie bereits in Peking vor 4 Jahren. Und sein Teamkollege Christopher Grotier, der holt Bronze. Der 33-Jährige, der hat vor 4 Jahren in Peking noch Gold gewonnen. Jetzt der dritte Platz. Nur der dritte Platz. So sieht er das selbst.
Es war eine echt harte Saison für mich. Und ich glaube, heute habe ich fahrerisch also so eine super Leistung gezeigt. Ich glaube, das kommt fast nicht an Peking ran. Ich bin einfach sehr stolz auf mich.
Ja, man muss dazu erklären, er hat wirklich lange mit Verletzungen zu kämpfen gehabt zuletzt. Da kann man verstehen, dass er sehr stolz ist auf diese Bronzemedaille. Wieder Edelmetall. Er und Jung müssen sich am Ende nur dem Weltcup-Führenden Matt Weston aus Großbritannien geschlagen geben. Und ich nehme diese Podcast-Folge auf. Am Freitagabend, vor wenigen Minuten, ist sie zu Ende gegangen. Die Entscheidung der Männer beim Eiskunstlauf. Die Kür. Sie war eigentlich wie gemalt für den US-Amerikaner Ilja Malinin. Der war schon vor den Olympischen Spielen der klare Goldkandidat. Der lag nach dem Kurzprogramm klar vorn, ist dann als letzter aufs Eis gekommen. In einem Film wäre klar, was passiert. Er zieht das durch. Aber wir haben eben Olympische Spiele, wir haben ein Sportevent und alle Zuschauer erlebten womöglich die größte Überraschung der Spiele bislang.
Nein, das gibt es nicht! Um Gottes Willen, was passiert denn hier? Ilja Malinin wird kein Gold gewinnen. Der kann nicht mehr. Ja, was ist denn das für ein Drama hier? Ilja Malinin vergibt alle Chancen auf den Olympiasieg.
Diese fassungslose Stimme gehörte und gehört immer noch Daniel Weiß, unserem ARD-Kommentator. Und eben dieser Daniel Weiß ist jetzt mein Gast. Und das finde ich sehr gut, denn ich habe eine Menge Fragen. Ich bin gespannt, wie viele Antworten er hat. Daniel, hast du dich von all dem, was da passiert ist? Ilja Malinin gewinnt nicht Gold, sondern der Kasache Michael Schaidurov. Hast du das alles schon verarbeiten können?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin noch immer fassungslos, weil ich habe einige Wetten abgeschlossen, weil Leute nicht glauben wollten, dass Ilja Malinin so klar siegen kann. Ich habe allen gesagt, vergiss das. Ich habe ganz viele Flaschen Champagner, die ich bezahlen muss, weil das war ein Abonnementsieg. Und ich habe übrigens auch viele Fragen, aber an sein Umfeld, an seine Trainer, was ist da passiert? Ich habe für mich eine Antwort.
Was ist denn deine Antwort? Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Die Antwort ist die, Ilja Malinin und sein Papa haben sich komplett überschätzt. Es war eine lange Diskussion vor den Olympischen Spielen. Ich bin ja eng am Team dran, weil sein Manager ist ein ehemaliger Kollege von mir auf dem Eis und ein sehr enger Freund von mir. Der hat mich immer auf dem Laufenden gehalten. Es gab lange Diskussionen, ob Ilja Malinin im Teamwettbewerb beide Programmteile läuft. Man kann im Teamwettbewerb ja, einer läuft Kurzprogramm, einer Kür laufen. Aber die Amerikaner, die US-Amerikaner haben gesagt, wir brauchen dich, Ilja, in beiden Programmen, weil wir wollen dort Gold gewinnen. Und er hat lange überlegt, ob die Kraft dann für den Wettkampf reicht, weil er musste ja am Dienstag schon zum Kurzprogramm oder Mittwoch zum Kurzprogramm, Freitag Kür. Ja, und das sind sehr enge Zeitabstände. Und man hat heute gesehen, der war stehend K.O. Der war in dem letzten Drittel der Kür konnte der nicht mehr und der hat vorher schon gespart an Kraft, weil er gemerkt hat, er ist nicht ganz da. Und das kann sich keiner leisten, der 7-4-fache und einen Weltrekord holen möchte.
Ja, wir müssen gleich nochmal einordnen, wie weit der eigentlich vor allen anderen Athleten war, wie weit der vor allen anderen Athleten vor dieser Kür gehandelt wurde. Aber für diejenigen, die jetzt vielleicht auch durch diese Sensation so ins Eins-Kunstlaufen gespült wurden, was natürlich super ist, du bist selber Deutscher Meister gewesen, 90, 91. Du kannst das einschätzen, einerseits, was das für Leistungen sind, wenn sie funktionieren, aber eben auch, was das für Kraftanstrengungen sind. Das heißt, du sagst schon, er hat ja Gold gewonnen mit den USA im Team, das ist eine Geschichte, die sich durch so Olympische Spiele, durch diesen Eiskunstlaufwettbewerb ziehen. Da steckt man nicht so einfach weg und merkt das im entscheidenden Moment, so viel Adrenalin da auch sein mag, im entscheidenden Moment merkt man, ich habe das heute nicht in den Beinen, was ich eigentlich habe.
Ja, ganz sicher. Alle Sportler, egal aus welchem Sport, wir alle fühlen ja unsere Körper. Noch heute, nach 30 Jahren, dass ich selbst auf dem Eis stand, fühle ich ja sofort, wenn mit meinem Körper irgendwas nicht stimmt, weil wir haben das von Kindesbeinen auf gelernt. Und ein Ilja Malinin weiß ganz genau, wie gut seine Muskulatur drauf ist, wie sich's anfühlt. Und der war von der ersten Sekunde nicht ganz fokussiert. Der gesamte Wettkampf, muss ich sagen, von der ersten Minute an um 19 Uhr begann das ja dann am Abend, waren sehr viele Fehler im Verlauf des Wettkampfs zu sehen. Und ich habe gehofft, dass diese letzte Gruppe dann das krönende i-Tüpfelchen draufsetzt und am allermeisten Ilja Malinin, der dann allen zeigt, so Leute, ihr habt alle Fehler gemacht, weil ihr wisst, ihr müsst mich unter Druck setzen. Jetzt zeige ich euch mal, wie es richtig geht. Und mit der Arroganz geht er ja auch insgesamt in den sozialen Medien und überall ein bisschen um. Und da wurde er heftigst vom Thron gestoßen.
Kannst du noch mal erklären, was das für ein Ausnahmeathlet ist? Also warum eigentlich alle gesagt haben, da brauchst du jetzt kein Geld setzen, der wird das Ding holen, da kannst du nicht viel mit verdienen.
Ja, ganz einfach. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Eiskunstlaufsprünge. Salchow, Tolob, Rittberger, Flip, Lutz und Axel. 6 Stück. Und wenn wir mal vergleichen, beim Olympiasieg von Brian Botano, dem US-Amerikaner, guter Freund von Katharina Witt, der im gleichen Jahr wie die Carmen unsere Kati gewonnen hat, hat er alle Sprünge dreifach gemacht. Das war damals eine Sensation. Und dann hat sich der Sport eben weiterentwickelt. Und dann fingen die Jungs an, langsam vierfach zu springen. Für mich als Eiskunstläufer damals schon undenkbar, dass man alle vierfach springen kann. Never ever hätte ich das geglaubt damals, als ich die Schlittschuhe an den Nagel gehängt habe. Aber der Sport hat sich einfach weiterentwickelt. Und dann wurden die ersten Vierfachen gezeigt von den Jungs. Am Anfang sind sie alle übers Eis gestolpert. Das war ein Grauen bei der Weltmeisterschaft 2018. Das ist noch gar nicht so lange her. Gab es ein Sturzfestival hoch 3. Aber die Jungs haben gelernt, wie man diese Kraft und Power umsetzt. Und normalerweise können Sportler heutzutage 2 oder 3 verschiedene Vierfache. Und dann kommt dieser 19-Jährige, dann 20-Jährige, jetzt 21-Jährige Ilja Malinin und kann alle Vierfachen. Die ganze Welt hat zugeschaut, als der damals mit dem vierfachen Axel kam. Weil der Axel wird von vorwärts abgesprungen. Das heißt, wenn
ist
du
der rückwärts... Einzige, ne?
Der Einzige.
Wenn also den kann man als Laie schnell erkennen. Wir wollen ja den Zuhörern auch immer was mit auf den Weg geben. Den erkennt ihr daran, dass der vorwärts gesprungen wird.
Ganz genau. Die Brust zeigt ganz klar nach vorne beim Absprung. Das ist der einzige Sprung. Und dann landest du auf rechts, rückwärts, auswärts. Das heißt, du drehst ja dann logischerweise 4,5 Umdrehungen. Also ist das schon der Ansatz zum Fünffachen, den er auch beherrscht. Und das ist ja diese unglaubliche Geschichte von Ilja Malinin, dass er eben alle vierfach zeigt. Das kann kein anderer Mensch auf der Welt.
Und dann zeigt er sie eben im entscheidenden Moment nicht, stolpert durch diese Kür, ich glaube, das muss man so sagen, und verliert die Goldmedaille, obwohl er eben vorne gelegen hat nach dem Kurzprogramm. Und wir müssen natürlich den Menschen, der diese Sensationsleistung im Positiven vollbracht hat, auch ehren und würdigen. Denn auch wenn alle Leute gedacht haben, es wird eine One-Man-Show. Am Ende ist es Michail Shaidurov, der Kasache, der war vor der Kür, also nach dem Kurzprogramm, 5., der am Ende tatsächlich die Goldmedaille holt. Und das ist ja auch eine ganz besondere Geschichte um den Kerl.
Noch krasser, der hatte 15 Punkte Rückstand. Also das ist Da, gegen Malinin, das macht er normalerweise, wenn der nachts um zwei geweckt wird und du sagst ihm, mach jetzt 3-4-fache, dann wirst du Olympiasieger, dann macht er das. Ja, so groß war dieser Abstand. Und diese Geschichte hat mich ja auch jetzt bei der Live-Übertragung sehr berührt, weil er ist 21, er war ein ganz junger Bursche, als sein Idol in Kasachstan, Dennis Ten, ein sehr lieber Kerl, den ich selbst in Deutschland hier bei Shows dabei hatte, der damals vom kasachischen Präsidenten auf eine Sänfte durch Kasachstan getragen wurde, weil er 2014 Bronze gewonnen hat. Der wurde ja dann 2018 auf offener Straße ermordet, stand an seinem Auto, irgendjemand wollte ihm was am Auto klauen, er wollte sich wehren und sticht diesen jungen Menschen ab und nimmt ihm das Leben. Und deswegen ist das so ein besonderer emotionaler Moment auch gewesen für das Land Kasachstan, das ja nicht so viele Helden hat. Und dann kommt dieser Schaidorov, der ein absoluter Panda-Fan ist, der sagt tatsächlich, ich möchte im nächsten Leben geboren werden als Panda. Der hat, sein ganzes Zimmer ist voller Panda-Bären. Das ist so ein sympathischer, lieber Kerl. Der ist ja auch erst 21. Übrigens Best Friends mit wem? Mit Ilja Malinin. Ja? Ja. Und ich hätte gedacht, okay, wenn mir jemand sagt, Ilja Malinin wird Olympiasieger, Schaidorov Zweiter und dann Kugiyama aus Japan Dritter, alles klar. Aber dann Olympiasieger, also das, ich kann es jetzt noch nicht glauben. Ich glaube, der ist noch immer im Tiefschlaf und im Traum. Der hat keine Ahnung, dass er Olympiasieger ist.
Der saß da und hatte ja logischerweise dann noch einige Rivalen anzuschauen und merkte dann irgendwann, oh, könnte ja für eine Medaille reichen. Und genau, dann kam noch Malinin und ich, also das weißt du natürlich tausendmal besser, er wird immer noch nicht dran gedacht haben. Man hat dann einmal in sein Gesicht schauen können, als Malinin diese Kür zu Ende gebracht hatte. Der wurde übrigens am Ende nur achter Platz für den Top-Favoriten schlechthin. Ja. Und dann hat er erst kapiert, ach, jetzt bin ich das hier. Jetzt habe ich ganz die cool Goldmedaille gewonnen. Also, könnte wirklich die größte Sensation überhaupt sein. Vielleicht kannst du das mal für den Eiskunstlaufsport einordnen. Ja, ja. Hat es sowas schon mal gegeben?
Nein, nein. Diese Entscheidung heute und dieses durcheinandergewirbelte Ergebnis gab es noch nie. Das zeigt wiederum, auch wenn ich selber als Kommentator und ehemaliger Eiskunstläufer sehr oft das neue Wertungssystem kritisiere, weil es noch immer zu Fehlentscheidungen kommt, weil noch immer beeinflusst wird. Das wäre im alten 6,0-System überhaupt nicht möglich gewesen. Heute kannst du, hat ja Adam Xiao Himfa, der Franzose, schon gezeigt, von Platz 10 auf Platz 1 kommen. Und das, finde ich, hat den Eiskunstlauf sehr weit nach vorne gebracht, dass man wirklich, wenn man eine sehr, sehr gute Leistung wie Schaidorov bringt, vom 5. Platz auf den Goldplatz springen kann. Oder auch vom 8. Hier noch besser der Japaner Shun Sato. Der war 9. nach dem Kurzprogramm und gewinnt noch Bronze. Kageyama bleibt auf 2, weil er schlecht gelaufen ist, irgendwie Glück hatte, dass die Punkte gereicht haben. Also es war ein kleines Roulette und Ilja Malinin fällt zurück auf Rang 8. Never, wenn du mir das gesagt hättest vor einer Woche, hätte ich gesagt, du spinnst, hör auf, du hast keine Ahnung vom Eiskunstlauf. Und ich hätte viel verloren.
Da hättest du grundsätzlich recht gehabt, aber jetzt sage ich dir, obwohl das kurios war und obwohl es viele Stürze gab, hat es mich jetzt schon begeistert und ich habe während dieser Wettbewerb lief, habe ich ein paar Mal gedacht, es ist schon einfach auch eine fantastische Sportart, weil diese Mischung aus dem Grazilen, was du immer wieder hast, und diesen Sprungelementen so besonders ist. Jedes Mal hältst du die Luft an und wir haben es ja gerade eben bei dir im Live-Kommentar wunderbar gehört. Dann entwickelt sich ja so etwas auch mal in die positive Richtung, wie wir es beim Olympiasieger Schaidorov gesehen haben, mal in die negative Richtung bei Malinin. Auf einmal ist der platt und er springt den nächsten und man merkt, er landet ihn wieder nicht. Und jetzt ist es irgendwie auch in seinem Kopf alles drin. Das Einzige, was schade ist, dass da im Moment keine Deutschen vorne mit dabei sind. Wie steht's um den deutschen Eiskunstlauf an sich?
Ich komme gleich darauf zurück, sage ich dir sofort, aber du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Was mich an diesen Jungs momentan begeistert, ich lebe seit 30 Jahren als ehemaliger Eiskunstläufer damit, dass als Kunstläufer vor allem die Männer immer belächelt worden. Ja, ist ja klar, man nennt dich dann immer, auch wenn es spaßig gemeint ist. Na, unsere Eisprinzessin, ja, ist klar, was gemeint ist. Es ist immer dieses Graziöse und ihr seid ja keine Männer und so weiter. Ne? Dieses Bild gibt es einfach. Und ich finde gerade diese neue Generation der Eiskunstläufer, die so männlich, kraftvoll laufen, die junge, tolle Musik verwenden. Klar, der Japaner Kageyama hat Turandot von Puccini verwendet, ja. Aber alle anderen haben auch sehr coole, neue, junge Musiken verwendet. Und gerade die Generation Shaidorov, Malinin und all die Jungs, die da sind, die ziehen unglaublich auf Social Media junges Publikum an. Malinin war das erfolgreichste Video der Sportschau 2025, noch vor der Nationalmannschaft und allen anderen Sportarten, das meistgesehene Video mit seiner Weltrekordkür in Nagoya. Das macht mich sehr stolz für diesen Sport. Und jetzt nochmals zu deiner Frage, was kommt aus Deutschland? Aus Deutschland kommt ein junger Mann, Genrik Gartung, ist in Oberstdorf zu Hause, hat russische Wurzeln, ist in Deutschland zu Hause, läuft für Deutschland, war bei den Europameisterschaften dabei, hat das Finale geschafft und springt vierfach. So, und jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Du kannst heute im modernen Eiskunstlaufen ohne Vierfachsprung, hast du keine Chance, international irgendwie mitzuhalten. Und noch schlimmer, du musst heute, um ganz vorne mitzuhalten, das machen, was die Jungs eben gezeigt haben, du musst eine Symbiose finden aus Kunst und Sport. Und bei all diesen Vierfachen, die zeigen, ist das die schwierigste Aufgabe, die man überhaupt einem Menschen stellen kann. Aber Genrik Gartung ist auf einem guten Weg, der hat noch sehr wenig Künstlerisches, da muss er noch lernen, der ist auch noch sehr, sehr jung, aber der wird kommen und da bin ich froh, dass wir endlich jemanden haben. Und dann ein letzter Satz, dann ist mein Redeschwall zu Ende. Ich finde es gerade gut, dass wir Leute wie dich, Alex, quasi mit dem Eiskunstlauf überredet haben. Weil ich freue mich immer besonders dann, wenn ich Nachrichten bekomme von Männern, die sagen, ja, normalerweise würde ich euren Sport nie angucken. Männer in Strumpfhosen, bitte. Und dann gucken sie sich diesen Sport an und sehen, was für eine unfassbare Kraft dahinter steckt, welche Männlichkeit und welche Emotion mittlerweile da ist. Und da bin ich dann stolz.
Auf eine gewisse Art und Weise ist das, was Malinin leider passiert, es ist natürlich auch wirklich ein Drama um ihn. Er wird neue Chancen bekommen, das ist ganz klar, aber es ist natürlich ein Drama um ihn. Auf eine gewisse Art und Weise ist es tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob ich mich traue, das auszusprechen, aber ein Gewinn für den Sport, weil man eben an ihm gesehen hat, was das auch für eine Kraftanstrengung ist. Es ist halt nicht einfach nett übers Eis schlenkern und dann ab und zu mal hüpfen, sondern du brauchst eine unglaubliche Fitness, es kostet wahnsinnig Körner und in seinem Fall hat er sich wohl, du sagst es, wohl verpokert, indem er auch schon diesen Teamwettbewerb so intensiv angegangen ist, aber das zeigt eben, was das für ein wahnsinniger Einsatz ist und was das für eine Sportart ist. Also du merkst, mich hat's gekriegt, mich hat auch das gekriegt, was du da kommentiert hast und wir erleben ja noch ein bisschen was auf dem Eis. Das ist dann wohl unsere einzige, aus deutscher Sicht, unsere einzige echte Medaillenchance, nämlich im Paarlauf für Minerva Hase und Nikita Wolodin. Was traust du den beiden zu?
Gold.
Das höre ich gerne.
Nein, ja, ist klar. Ich habe heute auch mit dem Trainer Dimitri Savin gesprochen. Ich bin eng verbunden mit Minerva und Nikita. Ich lasse sie aber während der Olympischen Spiele komplett in Ruhe. Die Sportler vertrauen mir da als Journalisten. Und das war schon bei Aljona Savchenko, Bruno Massot so. Das gäbe es mal im Fußball. Ich habe bei den letzten Olympischen Spielen einen Tag vorher noch mit Aljona und Bruno gesprochen, damit die mich briefen für die Kür. Es wäre im Fußball undenkbar, dass du mit dem Sportler einen Tag vor der Weltmeisterschaftsfinale sprichst. Die Sportler haben Vertrauen zu mir und die wissen, wie sehr ich sie schätze und gut verkaufe. Und ich bin fest überzeugt, dass Minerva Hase, Nikita Wolodin das Zeug zum Olympiasieg haben. Ich würde es vielleicht, war es ein bisschen sehr hoch aufgehängt, auf alle Fälle für eine Medaille. Beide Programme sind gut genug, sie haben das technische Können dafür. Aber es kann genau das Gleiche passieren wie bei Malinin, denn man hat gesehen, dass sie in dieser Saison, obwohl sie eigentlich in der Vorsaison und im ersten Jahr fast alles gewonnen haben, was zu gewinnen gibt, haben sie in diesem Jahr Nerven gezeigt. Auch da ist der kleine schwarze Mann in den Kopf eingedrungen und der steht da und sagt, oh, jetzt wird's aber schwierig, jetzt musst du aber alles hinmachen und jetzt musst du alle Sprünge stehen. Und plötzlich sind beide nervös geworden. Diese Paarlaufkonkurrenz ist so offen von Platz 5 bis Platz 1 wie noch nie zuvor. Und der entscheidende Punkt für alle Paare wird sein, wer kommt mit den Nerven klar und kommt durch. Nur, da habe ich kein Mitleid. Das ist eine Luxuslage für die Sportler und sie haben eine Chance auf eine Medaille. Und die Trainer haben ihnen gesagt, heute hat mir eben Dima Savin, der russische Trainer, gesagt, ich habe die Kids vorbereitet, die sind bereit, die sind fit. Ich habe ihnen gesagt, es ist nur ein Wettkampf. Olympische Spiele nicht so ernst nehmen. Ruft einfach eure Leistung ab und genießt den Moment. Das wollte Ilja übrigens auch und das hat er nicht geschafft. Man hat direkt gemerkt, dass all dieser Druck in seinem Kopf heute dann plötzlich präsent war.
Morgen, also wenn ihr das heute am Samstag hört, dann morgen ab 19.45 Uhr können wir dann alle zusammen rausfinden, ob das Minerva Hase und Nikita Volodin besser machen. Da startet dann das Kurzprogramm und am Montag um 20 Uhr dann die Kür. Wir haben weiter Lust auf noch mehr Eiskunstlauf mit dir. Daniel, du bleibst für uns natürlich auf dem Eis. Bleibst dran. Wir verlassen
Absolut.
Uns auf dich. Vielen, vielen Dank.
Ja, das tue ich. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke.
Ja, und damit gucken wir, was heute noch so los ist bei Olympia in Norditalien. Wir sind ja weiterhin schön verteilt. Der Biathlon, der findet in Antold statt. Da sind die Frauen mit dem Sprint dran ab 14 Uhr. Die große Frage, kann Franziska Preuß bei ihren letzten Olympischen Spielen noch eine Einzelmedaille holen? Die Frage stellt sich heute Nachmittag wieder, denn dann gibt es diesen Sprint über 7,5 Kilometer. Sie ist mit dabei. Dazu starten aus deutscher Sicht Vanessa Vogt und Janina Hettich-Walz sowie die 20-jährige Julia Tannheimer, die darf ihr Olympiadebüt feiern. Um 18 Uhr geht es dann weiter mit Skeleton. Diesmal sind die Frauen dran und wieder ist man sehr aussichtsreich platziert für die Medaillen. Nach zwei Läufen gestern sieht es heute nämlich wirklich gut aus. Die finalen Läufe am Abend. Die Deutschen liegen auf Platz 2, 3 und 4. Susanne Kreher hat nur 400 Sekunden Rückstand auf die führende Österreicherin Janine Flock. Dahinter machen sich auch noch die Teamkollegin Jacqueline Pfeiffer und Hanna Neise Hoffnung auf eine Olympiamedaille. Um 18.45 Uhr geht es dann mal wieder auf die Skisprungschanze. Da haben wir ja schon einen richtig tollen Erfolg erlebt durch den Olympiasieg von Philipp Raimund auf der Normalschanze. Wir hoffen, dass es auf der etwas größeren Schanze heute so weitergeht. Wir werden rausfinden, ob es wieder mit einer Medaille klappt. Neben Raimund gehören weiterhin zum Team Felix Hoffmann, Andreas Wellinger und Pius Paschke. Da drücken wir die Daumen. Und ganz am Ende dieser Folge habe ich jetzt noch ein kleines Experiment mit euch vor. Wenn ihr nicht gerade im Straßenverkehr unterwegs seid oder in einem Meeting direkt eurem Chef gegenüber sitzt, dann macht jetzt vielleicht mal die Augen zu und stellt euch folgende Szenerie vor. Wir sind auf der Olympischen Curlingbahn. Deutschland spielt gegen den Gastgeber Italien. Es steht unentschieden. Fantastische Partie, ganz, ganz eng. Wir sind im Extraend, also in der Verlängerung. Deutschland hat den allerletzten Stein der Partie. Das Problem, die Italiener, die liegen mit ihrem besten Stein genau in der Mitte. Also würden sie, wenn der Stein da bleibt, gewinnen. Und dieser Stein ist fast nicht zu erreichen für die deutsche Mannschaft. Eigentlich nur, indem der deutsche Skip Marc Muscatewicz einen eigenen Stein außen anschießt, so dass der Spielstein ja fast ein bisschen zurückrollt und diesen italienischen Stein doch noch irgendwie erreicht. Dann muss der Spielstein auch noch liegen bleiben und so kann man gewinnen. Nur so. Und das hier ist passiert.
Allerletzter Stein jetzt. Für Marc Muscatewicz in Turn im Uhrzeigersinn drehend. Der Stein kommt. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das knapp. Wahnsinn.
Wenn Marc
auf den Zentimeter. Wirklich, wie gemalt bleibt dieser Stein da liegen. Mehr zum Button, das war Magic, Magic Muscatewicz.
Da war im entscheidenden Moment wirklich Magie auf dem Eis, zu sehen und zu spüren. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen, am Ende heißt es 6:5 für Deutschland gegen den Gastgeber aus Italien, der zum ersten Mal überhaupt bei dieser Männerkonkurrenz verliert. Deutschland hat jetzt 2 Siege und 1 Niederlage auf dem Konto. Heute um 14.05 Uhr geht es weiter gegen die USA. Und jetzt sagt mir nicht, dass ihr nicht Lust bekommen habt, das heute anzuschauen. Also unter anderem das dann heute, wird wieder ein ganz toller Olympiatag. Für den Podcast war es das erstmal. Morgen melden wir uns natürlich wieder um 5 Uhr. Dann übernimmt Stefanie Müller-Spirrer mal wieder mit den Highlights vom Olympiatag. Abonniert den Podcast gerne, liked, teilt alles, was so dazugehört. Alle Entscheidungen, Infos und Livestreams findet ihr wie immer auf sportschau.de und in der ARD Mediathek. Macht euch einen schönen Olympiatag. Tschüss.
Der Sportschau-Olympia-Podcast mit Alex Schlüter.